Schön. Kann man mich hören? Anscheinend. Ich glaube, ich werde nur blind bei dem Beamer irgendwie. Kann sich irgendwie seitlich hinstellen. Ich teste mal eben aus, wie weit das Kabel reicht. Ein Funkmikro. Echt? Wo denn? Ja, aber so ist das ja schon ganz okay, glaube ich. Weiß eigentlich irgendjemand, ob ich jetzt überziehen darf oder nicht? Weil Andi hatte mir noch gesagt, ich darf auf gar keinen Fall überziehen. Und eben sagte man mir natürlich, ich darf überziehen. Oh. Ja, guten Tag, mein Name ist Halvar und ich werde hier über Heap Overrides unter NT sprechen und was man sonst noch so alles unter NT Lustiges anstellen kann, wenn man möchte, dass die Exploits ein bisschen stabiler laufen und man nicht immer so gucken muss, welches Service Pack läuft da jetzt gerade oder welche Version ist das? Ist das jetzt NT4, SP irgendwas oder 2000? Ich glaube, ich werde ein bisschen erläutern, wie man Format-String-Bugs und, ja, Format-String-Bugs werde ich nicht direkt erwähnen, aber man kann die Technik dafür auch anwenden. Vor allem, wie man Heap-Overrides halt ohne viel über das andere System zu wissen ausnutzen kann. Das ist immer recht praktisch, gerade wenn man sowas wie einen Schalt-das-Internet-Auswurm schreiben möchte. Ja, schön. Dann fange ich mal an. Grundsätzlich stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum möchte man sich überhaupt mit so einem Quark wie Heap abgeben? Zuerst mal, es gibt langsam immer weniger Stack-Smashes, weil irgendwie 2000 Leute da draußen ihre tollen Fast-Testing-Tools laufen lassen. So Leute wie EI bauen eine ganze Firma nur auf so einem Fast-Testing-Tool auf. Andere Leute nehmen einfach Perl. Naja, und da dauernd irgendwelche Closed-Source-Applikationen zu Tode gefasst werden, werden die normalen Stack-Smashes halt langsam aber sicher ein wenig weniger und sind ein bisschen härter zu finden und so weiter. Einer der Hauptgründe eigentlich, warum man sich mit Heap-Overflows abgeben sollte, ist, Stack-Smashes sind ziemlich derbe langweilig inzwischen. Ich meine, jeder und sein Hund hat inzwischen ein Papier geschrieben, wie man einen tollen String-Copy-Stack-Smash exploitet und dann mit Cut-Paste von irgendeinem kaputten alten Shellcode von Aleph-1. Also Stack-Smashes sind wirklich nicht mehr so richtig interessant auf Dauer, finde ich. Naja, und natürlich einer der Hauptgründe, Stack-Smashes sind immer ein bisschen knifflig zu exploiten, wenn man Stabilität haben will, gerade unter NT, wo sich dann je nach Sprache... Bitte was? Nee, unter NT ist Stabilität eigentlich nicht schwer. Es ist halt nur, die ganzen Offsets, wo man hinspringen kann, ändern sich je nach Sprache, Service Pack, Hotfix und so weiter. Und das ist immer ein bisschen knifflig. Und es ist nicht so richtig unauffällig, weil ein Rechner erstmal 30 Mal runterfahren muss. Die meisten Admins restarten zwar gerne den Service so 10, 15 Mal, aber irgendwann werden die dann doch ein bisschen misstrauisch oder so. Gerade wenn immer so komisch lange Requests reinkommen. Naja, daher sind Format-String-Bugs und Heap-Overrides also ein bisschen interessanter unter NT. Vor allem halt, weil auch kaum einer bisher die vernünftig exploitet irgendwie. Ich habe noch keinen vernünftigen NT-Format-String-Bug-Exploiter draußen gesehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unter NT auch nicht so viel Format-String-Bugs. Das kann man wahrscheinlich darauf schieben, dass die meisten NT-Programmierer noch nicht verstanden haben, wie vSprintf funktioniert. Aber gut. Ja, grundsätzliche Frage erstmal, was so ein Heap eigentlich ist. Es gibt mehrere Heaps, es gibt statische Heaps, es gibt dynamische Heaps. Jeder Thread kann einen eigenen Heap haben, unter NT gibt es beliebig viele Heaps. Eventuell auch mehr Heaps als Speicher, aber das, ich rede von dynamischen Heaps und das ist der Ort, wo der Speicher herkommt, wenn man Malloc macht und das ist auch der Ort, wo der Speicher wieder hingeht, wenn man Free macht. So, ganz grob gesagt. Ich will jetzt nicht mit technischen Details nerven, weil die sind eh von Implementation zu Implementation verschieden. So, warum sind die Teile großgeschrieben interessant? Erstmal, Heap Overrides sind insofern interessant, als dass sie mit konventionellen Mitteln, also konventionellen heißt die Trottel in der Sicherheitsindustrie, nein, konventionell heißt die Fast-Tester da draußen, die können diese Dinger nicht finden. Weil man muss schon mit sehr bestimmten Daten bestimmte Strukturen überschreiben und dann bestimmte Codewege einschlagen, die ein bisschen abseits des normal getrottelten Pfades sind. Das heißt, wenn ich einfach nur mit ganz vielen A's so einen Heap-Buffer overwrite, dann passiert gar nichts. Und insofern gibt es natürlich noch recht schön viele davon. Weiteres Problem mit den Heap-Overrides und Fuzzen ist, dass man unter NT diese tolle Geschichte hat, dass man selber so einen Segfault abfangen kann und halt sagen kann, den behandle ich und ist mir eigentlich egal, ob da ein Segfault war, ich kill jetzt den Thread und starte einen neuen Thread und tue so, als wäre nichts gewesen. Und solche Dinge passieren halt dauernd und man merkt davon als derjenige, der da reinfasst, gar nichts. Man schießt halt Daten hin und nichts passiert und man denkt, alles ist in Butter und in Wirklichkeit hat man gerade den halben Heap corrupted. Also, ja. Da die ganzen Leute da draußen, die fassen, die Heap Overrides nicht finden können, sind Heap Overrides interessant. Und da die ganzen Leute da draußen, oder viele Leute da draußen, die Heap Overrides nicht vernünftig exploiten können, sind ja auch noch interessant, weil das heißt, es gibt noch viele davon und es gibt wenig Leute, die wissen, was man damit anfängt. Und das macht sie ja eigentlich interessant. So. Das heißt nämlich auch, die werden nicht gepackt. So, ja, erstmal ein grundsätzliches zum Heap-Management. Wir haben unter NT nicht den Luxus einer einheitlichen Libc. Wir haben schön viele Libcs. Wir haben nämlich erstmal die Libc, die mit dem Compiler kommt, MSVCRT bei Visual C++. Borland C bringt seine eigene Libc mit. LCC bringt auch Teile einer eigenen Libc. Also es gibt schon eine Menge verschiedener Libcs, allein auf der Compiler-Ebene, die sich auch lustigerweise alle ein bisschen anders verhalten. Und viele Applikationen, gerade so große Applikationen, Netscape Enterprise, Oracle und so weiter, optimieren ihre eigene Performance dadurch, dass sie neue Heap-Algorithmen implementieren. Gibt es in diesen tollen Optimierungslehrbüchern sogar so Kapitel drüber, wenn man seine Applikation fertig hat und man will mehr Geschwindigkeit rausholen, soll man mal ein Profile machen, was für Speichergrößen werden normalerweise alloziert und dann halt die Heap-Implementation auf diese Speichergrößen hin optimieren. Das heißt, da hat man dann nochmal Spaß, man muss nämlich dann halt die applikationsspezifischen und da das ja alles schon so schön einfach haben, bringt NT nochmal einen eigenen Heap-Manager mit und 2000 bringt einen eigenen Heap-Manager mit und XP bringt einen eigenen Heap-Manager mit. Zum Glück gibt es da kaum Unterschiede, außer zwischen NT und 2K, aber also haben schon mal mindestens drei verschiedene, die so Speicher alloziert werden kann. Und da habe ich so ein tolles Diagramm gemalt. Das verdeutlicht das Ganze nochmal. Ich weiß, es sieht nicht so richtig deutlich aus, aber wir haben da unten die Virtual Memory API, die halt so einzelne Pages ausgibt. Und dazwischen haben wir dann entweder die Applikations-Heap-Implementation ganz links, in der Mitte die Libc oder ganz rechts die NT2000XP, wie es jetzt auch immer heißt, Heap-API. Und die Applikation kann halt auf drei verschiedene Arten oder auf x beliebig viele Arten Speicher anfordern. Und wenn wir nicht genau wissen, wie sich Speicher anfordert und wie dieser Algorithmus aussieht, wissen wir auch nicht wirklich, wie wir da einen Fehler diagnostizieren können. So, unter NT gibt es drei große Aufrufe. Es gibt Local Alloc, Heap Alloc und Global Alloc. Und weil es so viel Sinn macht, werden die alle, also callen die alle einfach durch auf RTL Allocate Heap. Ja, diesen Local Alloc und den Heap Alloc, den gibt es wohl aus historischen Gründen irgendwie, weil es wohl unter Windows 3.11 noch einen Unterschied gab zwischen einem lokalen und einem globalen Heap. Und da man ja Kompatibilität wahren muss, muss man so Funktionen halt mit in neue Windows-Versionen mit aufnehmen. Das ist für uns recht schön, weil wir müssen uns nur mit einem Algorithmus auseinandersetzen und mein Schuh ist offen. Ja, jetzt lach nicht. So. Ja, um nochmal zusammenzufassen, was ich gerade erzählt habe. Die Exploit-Techniken, also was für Daten man hinschicken muss, sind abhängig von der Heap-Implementation. Die Informationen, mit denen man den Heap corrupten muss, damit irgendwas passiert, sind Heap, also implementationsabhängig. Und dementsprechend kann man eigentlich sofort einpacken, sobald man keinen Code lesen kann. Weil, wie gesagt, die Leute, die da bei Retina oder EI arbeiten, da können einige von Code lesen, aber die Fehler werden halt nicht durch Code lesen gefunden, sondern durch viel Müll hinsenden. Und wenn man vorher den Code nicht gelesen hat, bringt das alles gar nichts. Und gerade bei Closed-Source-Geschichten sollte man relativ firm im Assembler sein, weil da hat man ja kein Source, da muss man sich das Ganze dann im Binary antun. Bitte? Ach so. Da ist jemand spitzfindig. Okay. Ja. Ein kleines schematisches Diagramm, was illustrieren soll, wie so Speicher aussieht. Wenn man zwei aufeinanderfolgende Allokationen oder Allozierungen durchgeführt hat, heißt das Allokation oder Allozierung? Allokation, schön. Auch nur, weil es da Allozierung steht. Ne? Ja gut. Wir haben also den Block A, den wir angefordert haben mit malloc irgendeine Zahl. Und vor dem Block A ist der Kontrollblock, der dem Betriebssystem bzw. der Heap-Implementation einiges darüber sagt, wie groß dieser Block ist, ob der frei ist, etc. etc. Und dahinter haben wir einen zweiten Block, den wir angefordert haben, Block B. Der hat auch einen Kontrollblock davor, der wieder ein paar Informationen enthält. So. Jetzt haben wir wieder die alten Fehler, die uns erlauben, ein wenig außerhalb des original allozierten Bereichs zu schreiben. Das heißt, wir überschreiben jetzt den kompletten Memory-Block A sowie den Kontrollblock von Block B mit unseren Daten. Der Standard-Stack-Smash, weiß ich nicht, ein String-Copy, ein Sprintf, das Übliche halt. Ja, an dieser Stelle können wir jetzt in dem Moment, wo Block B gefreed wird, ein paar sehr lustige Tricks machen, weil wir können den Heap-Manager dazu überreden, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun soll. Was kommt als nächstes? Ah ja, gut. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen rumfummeln. Ja, ich möchte mal gerne Abstimmung im Publikum haben. Kann man den Spaß hier besser lesen oder den Spaß hier? Oder tut sich das nicht viel? Das ist besser? Schön. Ist natürlich farblich nicht so schön hervorgehoben. Das ist jetzt ein Disassembly vom RTL Free Heap aus dem NTDLL. Und ja, wir haben also hier oben unseren schönen Fashion Standard Prolog, den man immer bei C-Funktionen hat. Das Push EBP, Move EBP, ESP etc. kennen wir. Dann wird an dieser Stelle ein Exception Handler aufgesetzt. Ich bin toll im Ignorieren von dem, was das Publikum eigentlich wollte, ne? Naja, gut. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Alles Standard-Initialisierungsgeschichten. Und hier unten fängt es eigentlich an. Hier wird ein wenig, also diese Funktion nimmt drei Argumente, nämlich einen Handle zu dem Heap, der benutzt werden soll, einen Flags-Wert und ja, den Pointer zu dem Blockspeicher, der denn gefreed werden soll. Und jetzt müssen wir ein bisschen Assembler lesen. Ja, wir sehen hier, dass erstmal LPMEM geladen wird und geschaut wird, ob ein Nullpointer in den Free reingegeben wurde. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also wird hier nicht hingesprungen. Es geht dann weiter. Er testet ein paar Flags, die allerdings nie gesetzt sind in einer Standardinstallation. Wer sich den Spaß machen will und gucken will, was da passiert, kann das gerne tun. Und zu beachten, wir haben in ESI einen Pointer auf unseren Speicher jetzt, sozusagen auf den Kontrollblock. EDX wird hier ja geladen mit dem Pointer auf unseren Speicherblock. Hier unten wird dann ESI geladen mit Speicherblock minus 8, das ist der Kontrollblock. Also zeigt jetzt ESI auf den Kontrollblock von Block B. So, dann haben wir ein paar Tests hier. Zuerst wird geschaut, ob am Offset 5, also das Byte ab vom Offset 5 von diesem Beginn des Kontrollblocks wird geladen und wird geschaut, ob da das unterste Bit gesetzt ist. Wenn dem nicht so ist, dann springt ihr zu einer Error-Behandlungsroutine. Da wollen wir nicht hin. Das hier können wir mal ganz einfach ignorieren. Hier unten schaut er, ob die Daten an Offset 4, das Byte an Offset 4, kleiner ist als 40 Hex. Wenn dem nicht so ist, springt er auch raus. Dann testet er noch, ob, was er testet, weiß ich gar nicht. Ja, jetzt direkt so nicht, ist aber auch nicht wichtig. Des Weiteren testet er dann, ob Bit 8 gesetzt ist. Ich schwimme gerade. So, wir springen nämlich schon hier raus, genau. Also, an dieser Stelle müssen wir diesen Branch oder diesen Branch oder diesen Branch nehmen. Und AL war, jetzt müssen wir eben oben wieder schauen. Genau, AL war der Wert auf ESI plus 5. Und da müssen wir zusehen, dass da Bit 8 gesetzt ist. Dann springen wir nämlich hier an diese Stelle, wo er dann ganz kurz eine Critical Section einsetzt, was eine Heap Corruption durch Multithreading verhindern soll. Und dann schaut er noch, ob der Wert auf Offset 5, ob da das Bit 3 gesetzt ist. Wenn dem so ist, springt er zum Arbitrary Override hierhin. Den Code kann, glaube ich, jeder lesen. Soll ich den kommentieren, oder? Okay. Also, wir hatten ja hier auf dem tollen Dia jetzt so ein ungefähres Layout, wie diese Structure aussieht. Wir hatten dieses Field 4, Feld 4, was kleiner sein muss als 40 Hex. Was uns schon mal sagt, dass jemand, der unseren Buffer mit nur A's smasht, der wird schon mal niemals an irgendwas Interessantes kommen, weil halt Feld 4 unter 40 Hex sein muss. Des Weiteren, gehen wir einen weiter. Des Weiteren müssen in den Flags Bild 0 und Bild 3 gesetzt werden. Und die Block Size muss eine gewisse Minimalgröße haben. Und dann kommen wir an diese Stelle. Beachten bitte, ESI zeigt auf den Beginn des Kontrollblocks von Block B. Davon wird jetzt vier... Was? Ach nö, der Spaß fängt erst an. So. Gut. ESI zeigt auf den Beginn des Kontrollblocks von Block B. Davon wird jetzt 24 subtrahiert. Das heißt, Stand auf dem Beginn zeigt es jetzt in Memory Block A. Das ist ja schon mal schön. Was darunter geschieht, ist, der Wert von ESI wird in einer lokalen Variable gespeichert. Der Wert von ESI wird in EAX ausgelesen. Das wird mal wieder gespeichert. Der Wert auf ESI plus 4 wird auch ausgelesen in ESI und gespeichert. Und dann wird an den Wert ESI... Nee, das reicht noch gar nicht. Muss ja nicht jeder weich sein. Naja, gut. Doch, weil sonst ist die Rede gleich vorbei. Gut. Ich kann ja mal erklären, wie mein Objektrekonstruktor funktioniert. Okay, zurück zum Thema. An dieser Stelle haben wir was die meisten Leute, die sich schon mal mit Malloc-Overrides beschäftigt haben, wahrscheinlich kennen werden. Wir haben nämlich hier den klassischen Unlink, wo nämlich zwei Pointer vertauscht werden sozusagen. Das heißt, was hier jetzt passiert ist, dass wir an dieser Stelle jetzt den Wert supplyen können, der in ESI ist, weil wir haben ja den gesamten Block A angegeben, und wir können den Wert supplyen, der in EAX ist. Was uns sagt, wir können an dieser Stelle an eine beliebige Speicherstelle einen beliebigen Wert schreiben. Vorausgesetzt, dass an die Stelle, dass wenn man den Wert als Stelle nimmt danach, dass der auch gepaged ist, weil da probiert er danach auch noch hinzuschreiben, weil sonst kriegen wir einen Segfault. Nun ja, das Ganze können wir auch mal ganz kurz demonstrieren. Geht das denn? Das geht, das ist schön. So, also hier haben wir so ein kleines dummes Beispielprogramm, was nur zwei Buffer alloziert und dann Daten, die es von einem Socket kriegt, da in den zweiten Buffer, in den unteren Buffer hineinkopiert und dann den oberen Buffer freed. Das ist also nicht wirklich großartig. Wie kriegen wir den Font größer? Also ich glaube nicht, dass der Font so ohne weiteres größer wird, aber... Bitte? Echt? Ja, ich benutze... Besser? Ich glaube, das sollten wir aber jetzt mal auf alle applyen. Man lernt immer wieder was bei diesen Reden. Wenn ich mal alt werde, dann habt ihr mich gerade gerettet. Kann ich das immer noch lesen. So, also. Jetzt ist die Font aber wieder klein. Ach doch nicht. Ja, wir haben hier einen Hex-Editor, in dem ich mal ein kleines bisschen vorbereitet habe. Wir haben hier einen langen String, den wir schicken. Am Ende einen Block, mit dem wir den Kontrollblock von B überschreiben, der die genannten Kriterien erfüllt, von wegen Field 4 kleiner als 40 Hex und ansonsten alle nötigen Bits gesetzt. Und haben wir auf minus 24 davon einmal den Wert, den wir schreiben, und einmal eine Adresse, die wir schreiben. Und es wäre ganz schön, wenn wir jetzt mal ganz kurz da irgendwas eingeben, wie zum Beispiel so So, das gibt uns natürlich eine Exception, sobald wir es da reinschicken. Also habe ich jetzt eben einen Breakpoint auf den NT-Exception-Dispatcher gesetzt. Und da sind wir, da haben wir die Exception. Und er probiert halt an dieser Stelle, probiert halt an dieser Stelle hinzuschreiben, unser Server ist gerade gecrashed. Wo haben wir es denn? Das ist jetzt auch egal. Wir können das auch nochmal eben uns ein bisschen im Debugger ansehen. Die Adresse, die wir haben, also wo wir den Debugger einsetzen wollen, ist 77FCA etc. Tut mir leid, da geht der Font echt nicht größer. Echt? Wie, was? So. Das sollte jetzt einen Breakpoint an die richtige Stelle gesetzt haben. Wir haben den Server laufen. Wir schicken was hin. So, hier haben wir den berühmten Subtrahiere 24 von ESI. Speichern. Lade EAX mit dem Wert, den wir haben wollen. 55555. Speichern. Lade ESI mit dem Wert, den wir haben wollen. 66666, was auch immer. Und dann schreiben wir an Adresse 6666 den Wert 55555. Ja, das ist eigentlich so viel, wie man dazu sagen kann. Bevor ich jetzt zum interessanteren Teil der Rede übergehe, irgendwelche Fragen sind? Nichts? Echt nicht? Es hängt ganz übel von der Heap-Implementation ab, genau. Achso, ja, ich wiederhole mal eben die Frage einfach, da muss niemand rennen. Also die Frage war, inwiefern das von der Heap-Implementation abhängt. Und ich habe ja am Anfang schon ein paar Worte darüber verloren, dass es ganz extrem von der Heap-Implementation abhängt. Weil wenn man nicht weiß, wie das Ding organisiert ist, kann man auch nicht viel machen. Also Borland C zum Beispiel ist ganz anders organisiert. Microsoft Visual C ist ganz anders organisiert. Warum Microsoft zwei Heap-Implementationen ausliefert, den bei 2000 und den in Visual C, weiß ich nicht. Aber es scheint ihnen Spaß zu machen. Weil den in Visual C ändern sie nämlich auch noch dauernd. Der ist nämlich irgendwie dauernd anders mit jeder Version von Visual C. Naja.
Also Programme, die den Speicher nie wieder freigeben, sind auch nicht exploitable, oder wie?
Programme, die nie freen.
So wie unter NT üblich.
Naja, also ich habe es nie unter NT oder unter dem 2000 Allokator oder Heap ausprobiert, aber unter Borland kannst du auch, sobald du den Heap einmal corrupted hast, einen weiteren Allok exploiten. Weil der Heap ist ja so schön corrupted und alle Strukturen sind ja komplett verbogen und dann probiert er einen neuen Block da einzufügen und macht wieder den tollen Pointer-Austausch. Und an der Stelle ist man dann auch wieder drin. Also einfach nicht zu freen ist keine Lösung. Naja, kann ja auch einfach alle Buffer statisch deklarieren. Auf den Stack. Auf den Stack, genau. Ja, schön. Dann widmen wir uns mal was Interessantem. Windows NT Exception Handling. NT ist ja, wie wir alle wissen, ein billiger Abklatsch von VMS. Und VMS hat die Möglichkeit, dass jede Applikation die eigenen Exceptions, die es triggert, auch wieder handeln kann. Das ist sehr günstig, weil dann muss der Programmierer nicht zugeben, dass sein Programm einen Bug hat, und weil er zeigt dann irgendein Fenster statt Bluescreen oder so. Das ist eh klasse, so dem Programmierer einen Segfault handeln zu lassen. Insofern hat man das implementiert. Und unter NT gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Exceptions handeln kann. Es gibt einmal den Unhandled Exception Filter. Den kann man für etwas missbrauchen, was man UEFA nennt. Und eine Unhandled Exception Filter Attack. Da bin ich aber kein großer Fan von. Ich mag TESO viel lieber, weil man kann mit den Per-Thread Exception Handlern einen sogenannten Thread Exception Structure Override anstellen. Das werde ich gleich demonstrieren. Das ist weit reizvoller. Schön. Ich war beim Exception Handling, genau. Es gibt da nämlich verschiedene Typen von Exception Handlern. erstmal den Unhandled Exception Filter. Der ist dafür da, wenn die Applikation vollkommen verkackt hat und kein anderer Exception-Händler mehr irgendwas machen kann, ist das so die Notbremse. Wenn der Programmierer da nichts rein installiert, kommt immer dieses tolle Fenster mit allgemeine Schutzverletzung etc. etc. Das kennen wir ja alle. Und dieser Exception-Filter, den kann man halt installieren, so am Anfang seines Programms, dass der dann zeigt, statt die schwere Ausnahmeverletzung an Adresse so und so ist eingetreten, weil Ausnahmefehler, Ausnahmezustand, was weiß ich, kann man dann sagen, bitte kontaktieren Sie Ihre Hotline stattdessen. So. Ja, dafür ist das Ding gut. Wir können es auch mal eben, weil ich habe gesehen, dass einer ja gerade rausgegangen war wegen dem ganzen Assembler. Der ist wieder reingekommen. Jetzt sehen wir uns nämlich noch ein bisschen Assembler an. Dankeschön. Alles klar, willst du ja zusetzen? Das ist nicht abgesprochen. So, also ich glaube, wir lassen jetzt mal den Schüler interpretieren, was da an der Tafel steht. So. Ist ja egal. Das bin ich ja eigentlich nicht. Aber da oben siehst du diese Funktion. Set Unhandled Exception Filter. Ja, genau. Wie viel Assembler kannst du? Wir machen schon weiter, keine Sorge. Aber wir kommen hin, ich darf ja überziehen. Also folgendes, der Unhandled Exception Filter ist eigentlich sehr kurz und sehr einfach zu verstehen. Alles, was der macht, ist an eine bestimmte Stelle in Kernel 32 einen bestimmten Wert schreiben. Das heißt, man gibt da einen Pointer rein zu dem Code, der bitte die Exception handeln soll, zeigt das Window, bitte Hotline anrufen. Und was der Call macht, ist, er tauscht den Wert, der an dieser Stelle ist, aus, liefert zurück, was da stand und schreibt dahin, was da stehen soll. Und wenn dann die Exception eintritt, dann wird eben dieser Filter aufgerufen. Das heißt, wir können uns vorstellen, wie wir das für einen Format-String oder für einen Heap-Override also missbrauchen können. Wir merken uns einfach die Stelle, wo dieser Exception-Händler steht. Zufällig auf diesem spezifischen Bild von Windows 2000 ist es Adresse 77EE044C. Schreiben da die Adresse von dem Code hin, den wir gerne ausführen möchten. Und triggern dann eine Exception. Das ist ja kein Problem. Wir schreiben einfach irgendwo hin, wo wir nicht hinschreiben dürfen. Ist das jedem klar? Das ist nee, deswegen ist das ja auch scheiße. So. Das ist also diese Unhandled Exception Filter Attack. Das Problem ist halt, dass sich diese Adresse ändert, je nach Sprache, die installiert ist unter NT, je nach Service Pack, je nach Hotfix und so weiter. Jedes Mal, wenn die Kernel 32 neu installiert wird oder verändert wird, dann ändert sich diese Adresse. Das heißt, das kann man wirklich nur anwenden, wenn man sehr genau weiß, was man da attackiert. Auf der anderen Seite braucht man tatsächlich nur einen Write, während man bei der Sache, die ich gleich demonstrieren werde, mehrere oder eine ganze Reihe davon braucht. Insofern, wenn man genau weiß, wie die Box aussieht, in die man rein möchte, kann man das durchaus benutzen. Ja, was ist dann? Die Frage ist, ob sich was ändert auf SMP-System. Ich habe kein 8-fach-System. Ich habe noch nie ein NT-System gesehen mit 8 Prozessoren. Und ich mache jetzt weiter. Entschuldigung. Aber SMP unter NT wird sehr hässlich, glaube ich. Ach so, ja. Mal Treiber programmiert? Okay, ja. Das haben wir schon abgehakt. Ja, ich erwähnte vorher schon das Wort TESO. Es gibt also pro Thread nochmal einen weiteren Exception-Händler. Jeder Thread kann sich diesen Exception-Händler aufsetzen und der wird tatsächlich auch sehr, sehr stark und viel in sehr vielen Programmen benutzt. Der ist zugänglich über die Nicht-ANSI-Erweiterung --try und --except in Microsoft Visual C. Und ist auch dementsprechend gar nicht portabel, aber stört ja niemanden wirklich. Wenn so ein Try-Except-Makro übersetzt wird, dann gibt es immer ein Konstrukt wie da vorne. Da wird nämlich die Adresse des Händlers, der die Kontrolle kriegen soll, im Falle einer Exception auf den Stack gepusht. Dann wird der Wert auf fs.0 hinterher gepusht. Und dann wird der Stack-Pointer auf fs.0 bewegt. Das klingt jetzt alles ein bisschen kryptisch. Was da eigentlich passiert, ist Folgendes. Die bauen, also der sobald eine Exception passiert, kommt der raus. Nee, ganz ruhig bleiben. Hey, war nur Spaß. Mensch. So, sobald also eine Exception passiert, kommt der Kernel, also KI User Exception Dispatcher ins Spiel und nimmt den Wert, der an FS.0 steht und sucht danach einer Structure, die aussieht wie da unten. Und das ist eigentlich eine Linked List von Strukturen. Also man hat dann... Ja, Ernie, lass ihn mal ruhig. Ist okay, wir haben Zeit. was ist denn? Nee, das bin ich nicht.
Ich kann kein Wörter.
Okay. Erinnere mich dran, dir nachher ein Bier zu kaufen. So. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben also dann einen Pointer auf... Ich arbeite nicht. Ich arbeite nicht. Ich bin Student. So. Reden halten auch. Howard Stern hatte auch mal so eine Radiomoderatorin irgendwie, die hat das Wetter angesagt. Die hat sich auch mal so komische Fake-Fights geliefert. Naja, egal. Schön. Wir haben auf FS.0, also einen Pointer auf eine Linked List von Structures. Und diese Linked List enthält alle Exception-Handler. Das heißt, sobald eine Exception occurred, wird an den ersten Exception-Handler Kontrolle gegeben. Und der sagt dann, komme ich mit dieser Exception klar oder nicht. Wer nicht damit klarkommt, gibt das zurück. Und dann wird der nächste in dieser Linked List aufgerufen. Das heißt, dieses tolle Push-Konstrukt sorgt nur dafür, dass eben diese Linked List auf dem Stack immer weiter erweitert wird für jede weitere Funktion, die sich einen eigenen Per-Thread-Exception-Handler aufbaut. So. Jo. Entschuldigung, dass ich mich eben nicht an deinen Namen erinnern konnte. Ja, ja. Gut, ich muss mich gerade sammeln. Ist schon okay. Okay. Ja. Da wir ja auf FS.0 diesen tollen Pointer auf eine Linked List of Exception Handlers haben, oder Linked List of SEA Structures, da die da ist, wissen wir, dass wenn wir die Adresse auf FS.0 überschreiben können, dann können wir auch Kontrolle kriegen. Ist ja ganz klar. Wir müssen ja nur diesen Pointer auf irgendwas umbiegen, was wir supplyen können. Und dann liest er von da die Adresse von dem Händler, der Kontrolle kriegen soll im Falle einer Exception. Ist das halbwegs klar? Gut. Ja?
Ja, Wie viel Code... Entschuldigung. Die Frage ist, wie viel Code ist davon betroffen? Ich meine, wie viele Leute benutzen dieses Visual C private Exception Handling?
Ich glaube jeder. Es benutzen sehr, sehr viele und ich muss ehrlich sein, von den Applikationen, die ich mir angesehen habe, habe ich bisher wenige gesehen, die keine Exception-Handler intern benutzen. IIS benutzt sie natürlich intern extensiv. Der Heap Manager selber benutzt sie intern, falls irgendwas schief geht. Kannst ja mal mit Ida durch ein paar, ich kann dir gleich mal ein paar zeigen, ich glaube nicht, dass es viele gibt, die es nicht benutzen. Das benutzen wirklich recht viele. Und die es nicht benutzen, geben halt Kontrolle an eine Library weiter und die benutzt es dann. Und der Punkt ist, die müssen das ja nicht mal benutzen, damit wir Kontrolle kriegen. Weil das Betriebssystem checkt bei jeder Exception erstmal, wo pointet das Ding hin und arbeitet dann von da weiter. Das heißt, in dem Moment, wo wir an irgendeine Stelle schreiben können, können wir auch auf die Art und Weise Kontrolle abbringen. Ja. So. In Ordnung. Ja, das Tolle an diesen Geschichten mit FS.0 ist ja leider Gottes, dass wir nicht Intersegment schreiben können. Ich meine, mit Format Strings und Heapbugs können wir immer nur im gleichen Segment schreiben, wo wir uns eh schon datentechnisch befinden. Und daher ist so Schreiben auf FS.0 irgendwie nicht so ohne weiteres möglich. Das Tolle ist aber jetzt, dass NT 2000 und so weiter grundsätzlich immer an einer bestimmten Stelle Speicher allozieren. Für diesen Threat Environment Block, oder für den, ja jeder, okay, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Jeder Block unter NT, jeder Thread hat einen sogenannten Threat Environment Block. Darin speichert das Betriebssystem für den Thread spezifische Daten, wie Stack Top, Stack Bottom, eben diesen Exception Pointer und so weiter. Und diese Threat Environment Blocks werden an sehr voraussagbaren Adressen alloziert. Um genau zu sein, fängt der erste Thread eigentlich auf allen Versionen von NT 2000 XP, die ich gesehen habe, immer auf 7FFDE000 an und wird dann sequenziell weiter jeweils eine Page tiefer alloziert bis zum 11. Thread hin. Dann gibt es eine größere Lücke und von da geht es bis irgendwie Thread 200 oder so, soweit habe ich getestet, weiter von 7FFAF000 und so weiter abwärts. Das heißt, wir wissen genau, an welche Adressen wir schreiben müssen, egal was für ein Service Pack läuft, egal was für, ja, was, ob das XP ist, ob das NT ist, ob das 2000 ist. Ja, und damit können wir hoffentlich irgendwie leben. Schön.
Aber das sind empirische Ergebnisse.
Ja, ich habe nicht den NT-Kernel auseinandergenommen, um nachzuschauen. Warum das jetzt leer ist, weiß ich nicht. Das ist sehr seltsam hier alles. Ich glaube, mir ist gerade... Naja, gut, okay. Geht ja sonst nichts schief. In Ordnung. Dann machen wir jetzt ein bisschen Praxis. So. Wir starten mal eben den Lame-Server wieder. Falls der nicht eh schon gestartet ist. Irk. So. Und... War ganz oben? Ah ja. Ich habe nämlich tatsächlich mal mich dazu hinreißen lassen, ein Programm zu schreiben, was ein Fenster hat. Ja, war schwer genug. So. Ist schon okay. So. Okay, dieses tolle Fenster hier zeigt uns die Threat Environment Blocks von einem bestimmten Prozess. In diesem Fall jetzt von dem Lame-Server-Prozess, wo es momentan nur einen einzigen Thread gibt, den, der auf dem Socket listet. Jetzt simulieren wir mal ein bisschen Traffic. Dass ich davon keinen Plan habe, ja. Das ist wahr, ich habe von SMP total keinen Plan und ich gebe auch... Ach so, das ist gut zu wissen. Dachte ich mir beinahe. Aber Plan habe ich davon immer noch nicht jetzt. Naja, gut. Okay, hier können wir jetzt mal sehen, die Tabs für die ganzen Threads. Wir haben jetzt ein kleines Programm, was dauernd Connections aufmacht, ein bisschen Daten hinsendet und die Connection danach wieder closed. Das soll sowas ähnliches wie echten Traffic simulieren irgendwie. Und da können wir schon sehen, dass auf Dauer diese TEB-Table sich ziemlich fragmentiert. Das heißt, wenn wir jetzt einen Format-String haben und dann anfangen, von oben abwärts zu schreiben, kriegen wir relativ schnell einen Fault, weil da irgendwas nicht gepaged ist. Und das ist natürlich schlecht für uns irgendwie. Das wollen wir so nicht. Ja. Schauen wir mal weiter. Also die Taktik, die man jetzt eigentlich anwenden müsste, würde man das tatsächlich irgendwo ausprobieren, wäre erstmal zusehen, dass man eine ganze Menge Serverload kreiert, damit man möglichst viele Punkte auf dieser Table hat, die relativ weit oben auf der Table liegen. Und dann lässt man all diese Connections ganz plötzlich sterben, connected mit dem einen Thread, der später einen Exploit ausführen soll, damit man einen Punkt möglichst weit oben in dieser Table hat. Und dann fängt man eben an, noch weitere Connections zu machen, um den restlichen Teil der Lücken aufzufüllen. Und dann kann man eigentlich erst mit dem eigentlichen Exploiten beginnen. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber... So, Fragen erstmal soweit. Noch keine? Gut. Ja? Nee, das ist schon ein bisschen ein Spiel auf Zeit. Der Connection macht. Wenn ich der Einzige wäre, müsste ich ja nur eine Connection machen, weil dann wüsste ich ja ziemlich genau, dass ich auch den ersten oder zweiten Thread kriege. Da ich das aber nicht weiß, muss ich zusehen, dass ich einen Thread möglichst weit oben auf dieser Liste kriege und dann die restlichen Lücken auffülle, damit, wenn ich dann anfange zu exploiten, da keine Lücken sind. Das Problem ist natürlich jetzt, wenn ich anfange, da die weiteren Connections zu machen und genau in dem Moment stirbt derjenige, der gerade irgendwie Thread 2 hatte oder macht seine Connection dicht und da ist eine Lücke, dann funktioniert der ganze Spaß natürlich nicht. Das heißt, es ist keine hundertprozentige Kiddy-Variante, aber Kiddy stört es ja auch nicht wirklich, wenn es crasht, oder? So. Nicht jeder Prozess kann jeden anderen Prozess, also kann den Speicher jedes anderen Prozesses lesen.
Ich meine, ganz kurz mal rein, ich habe mal bei Sparte gearbeitet. Ich finde das ziemlich gut. Tesla, der ist ein Sensor. Ich kann ihn einigermaßen.
Wer, mich?
Nein, Tesla.
Achso.
Professor Dr. Wittram Tesla von Tesla.
Also, ja. Und was haben die mit TEBs zu tun? Alles klar. Ja, kann mir jemand sagen, wo ich... Nicht? Haha. Ach ja. Nee, nicht der Prozess kann jeden anderen aufmachen und beliebig aus dem Speicher rauslesen. Jedenfalls, obwohl lesen kann man meistens schon, das hängt aber von den Security-Deskriptoren unter NT ab. Da muss sich irgendjemand beschäftigen, der sich damit auskennt. Okay. Ja, und der kann das dann gerne machen. Normalerweise kann man schon, wenn man sowieso als Admin eingeloggt ist, aus anderen Prozessen lesen. Ich glaube nicht, dass jeder Prozess aus jedem anderen Prozess lesen könnte. Wäre ziemlich dumm, weil dann könnte er ja aus einem beliebigen Prozess irgendwie Passwörter und so weiter auslesen, als normal eingeloggter User. Da gehe ich mal nicht davon aus, dass die sowas haben. Habe ich aber nicht getestet. Also. Ja, das ist ja per Definition so, dass jeder Thread... auf allen, also auf den gesamten Speicherbereich des gesamten Prozesses Zugriff hat an sich. Ne, die TEBs sind ja auf 7FF, da siehst du ja vor. Das ist nicht auf dem Stack. Ja, ja. Okay. In Ordnung. Schön. Ja. Gut. So. Na? Der sollte hier eigentlich gerade abbrechen, aber das macht er sicher gleich noch. Ah ja, da sind wir. So, das Prinzip dürfte ja jetzt jedem relativ klar sein. Hier war der Name-Server. Starten wir jetzt nochmal. Ja. Gut. Ja, wir haben also diesen Lame-Server, der wird weiterhin ein bisschen unter Stress gesetzt durch unseren komischen Lame-Client. Das breche ich jetzt mal eben eine Runde ab. So. Das heißt, wir haben jetzt in unserem Lame-Server exakt einen Thread. Das ist der, der listent. Und wir können natürlich jetzt, indem wir Hindert-Ketten, beliebig einen weiteren Thread kreieren und so weiter und so fort. Ich kann mich nicht erinnern, heute Drogen genommen zu haben. Also um mal ganz kurz klartisch zu machen, Ich muss sagen, dass ich, da ich eh auf diese Rede nicht so fantastisch vorbereitet war, jetzt so aus dem Konzept gebracht bin, dass ich sehr schnell durch war mit dem ganzen Stoff. Ich glaube, ich werde eventuell sogar noch trotz den ganzen Störungen pünktlich fertig. So, ja, ich habe jetzt auch schon ein kleines Beispielprogramm hier vorbereitet. Mit dem wir beliebige Werte an beliebige Stellen schreiben können, mehr oder weniger. Ist kein Thema. So, ja, schön. Wir möchten jetzt gerne an die Adresse 7FFDD00 und so weiter, möchten wir jetzt etwas hinschreiben, weil wir möchten ja gerne den zweiten Thread, den wir da kreiert haben, den wir später hijacken wollen, da möchten wir ja was von umbiegen. Also möchten wir gerne an die Adresse 7FFDD irgendwas etwas hinschreiben. Das Problem ist, die enthält 0 Bytes. Das heißt, wir können da nicht so ohne weiteres hinschreiben. Allerdings, um nochmal zurückzugehen ins Disassembly von NTDLL, haben wir hier die tolle Sache, dass er auf EAX plus 4 den Wert in ESI schreibt. Das heißt, wir geben jetzt hier an, wir möchten gerne 7FFDC, das ist exakt 4 Bytes unter der Adresse, wo wir eigentlich hinschreiben. Den Wert soll er schreiben an irgendeine Adresse, von der wir wissen, dass die gepaged ist. Zum Beispiel hierhin. So, ist jetzt ein bisschen umgekehrt als das, was man normalerweise macht. Aber wir wollen halt die 0 Bytes vermeiden. So, das heißt, wir packen jetzt den Wert 7FFDCFFC in ESI und den Wert 7FFDE020 in EAX. Das heißt, dass dann der untere Wert an die obige Adresse geschrieben wird. So. Ja, an die obere Adresse plus 4, klar. So. Drücken wir Enter. Und nicht mal das hat geklappt. Okay, jetzt wird's haarig. So. Ja, schön. Versuchen wir es nochmal. Okay. Wir hatten gesagt, 7FFDC. Ich glaube, wir sollten noch einen weiteren Thread aufmachen. So. Das war falsch. Okay. Sekunde. Erfahrene Redner sind immer toll, ne? So viel zur Prognose, wir werden rechtzeitig fertig. Ah ja, passt schon. Natürlich laufen dann 3 Webserver. Klappe. So. Ja, unser Lame-Server wartet auf eine Connection. Der Tab-View müsste jetzt auch mal sofort starten. So. Okay. Wir kreieren einen Thread. Und jetzt gehen wir in ein anderes Fenster und machen das gleiche nochmal. So. Das Fenster ist aber so groß, da sieht man ja gar nichts mehr. Na gut, müssen wir mitnehmen jetzt. Okay. Ja, den Wert hatten wir eben schon erläutert. Okay. Schön, hier sind wir wieder an unserer Adresse, wo wir eben den Breakpoint im Debugger gesetzt hatten. Wir haben wieder das Subtrahieren. Dann liest er den User-supplied Wert. Wir sehen ihn in EAX Danke. Ja. Wir haben das ja erst zweimal durchgekaut und das Publikum langweilt sich auch nicht. Schön. Okay. Schön. Nächster Ansatz. Wir haben den Server. Ich wette, jeder von euch hat Spaceballs gesehen mit der Hochzeit, die 10-mal unterbrochen wird, oder? Ja. Dachte ich mir. So, endlich. Arg falsches... Na, egal. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, das kann man automatisieren. Normalerweise funktioniert das auch, es sei denn, der Referent ist vollkommen neben der Spur. So. Wenn der Lame-Server nochmal irgendwann abkratzt, dann bin ich froh. Okay. Ich verspreche, jetzt mache ich nichts falsch. So, 5212. Gut. Schön. Schön. So. Okay. Jetzt hoffe ich doch, dass das jetzt richtig ist, weil ich bin mir über die Reihenfolge nicht mehr im Klaren gerade. Okay, hier sind wir. ERX wird geladen, ESI wird geladen. Und dann wird an ESI geschrieben, was wir gesagt hatten. Das ist aber relativ uninteressant. Das Interessante ist hier, ERX, ERX plus 4. Dann wird ebenfalls geschrieben, was wir haben wollten. Und an dieser Stelle, können wir jetzt auch oben im TabView sehen, haben wir den Pointer auf die Exception Structure umgebogen. So. Und wir könnten jetzt, wenn wir noch ein wenig Zeit für so eine Tortur hätten, anfangen auf ähnliche Art und Weise für jeden weiteren Thread mit mehreren weiteren Threads weitere Dinge in den Speicher zu schreiben. Wie zum Beispiel eine vollständige Struktur, wie wir sie brauchten. Also an die Adresse 7FFFDE010 müssen wir ja erstmal eine Struktur jetzt bauen. Das würde man mit einem weiteren Thread machen, der wieder zwei Double Words schreiben würde und so weiter. Das ist eine ziemlich ätzende Arbeit und die sollte man wahrscheinlich automatisieren. Naja, auf jeden Fall können wir an dieser Stelle jetzt die Strukturen bauen. Wenn mal jemand das tatsächlich zu Hause nachbauen will, sollte er noch beachten, dass NT intern einen etwas seltsamen Check hat. Die schauen nämlich, ob diese SEH, also diese Structured Exception Strukturen, ob die auch tatsächlich auf dem Stack liegen. Also ob die zwischen dem Stack Bottom und dem Stack Top liegen. Ja, das ist natürlich ziemlich ärgerlich, weil wir wissen natürlich nicht, wo der Stack Bottom und der Stack Top von dem spezifischen Thread ist. Insofern müssen wir irgendeinen Trick finden, wie wir NT dazu kriegen, uns nicht weiter zu nerven. Und was das Tolle am TEB ist, ist nämlich, dass der Stack Top und der Stack Bottom da auch drin stehen. Das sind nämlich die nächsten beiden Werte. Das heißt, was wir an dieser Stelle jetzt machen, ist, dass wir ich glaube, das ist sehr schlecht zu lesen, aber vertraut mir einfach, die nächsten beiden Werte sind der Stack Top und der Stack Bottom. Was wir an dieser Stelle jetzt machen sollten, ist den Stack Top mit einem ziemlich hohen Wert überschreiben, der aber noch gültig ist, also irgendwie so 7FFFF bis zum Ende. Und dann können wir auch problemlos in diesen ganzen TEB-Bereichen unsere Struktur bauen und eventuell sogar noch 1, 2, 3, 4, 5 Bytes Code dahin schreiben und den dann ausführen. Ja, das ist eigentlich der ganze Trick. Nachdem ich jetzt ungefähr mich 20 Mal verhaspelt habe, ein Double Word zu schreiben, werde ich nicht den Wahnsinn machen, den ganzen Krams nochmal durchzulatschen. Hat jemand eine Frage? Ja, bitte?
Hallo.
Aber ich werde einfach die Frage wiederholen. Ist das nicht einfacher? Ja, ich habe es schon gemacht. Ich habe das sogar hier im letzten Jahr, glaube ich, mal erwähnt und gezeigt. Und ja, es funktioniert. Ich habe es für Format-Strings gemacht. Für Heap-Overrides hatte ich es noch nicht fertig zum Anklicken. Ja, ich kann dir aber gerne Code zuschicken und wir können auch gerne mal ein bisschen Code auf die Webseite packen, so innerhalb der nächsten 2-3 Wochen. Da war noch eine weitere Frage, glaube ich. Ja? Yes, you still have to know the address of your shellcode. The question was whether I still have to know the address of my shellcode. And yes, I do. But the main point is that we can write arbitrary bytes, and at this point we can create code on those TEB pages which will search for our shellcode. So it is pretty much a mess, but it works. And sir? Okay. Any other questions? War da nicht eine Frage hier vorne? Ja, dann entschuldige ich mich für das Chaos hier und verspreche, im nächsten Jahr wird es besser.